Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Da sind wir wieder bei Friedrichs Flaschenpost. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Politikpodcasts aus Norddeutschland. Bei mir am Mikrofon sitzt Landespastor Dirk Ahrens, Leiter des Diakonischen Werks Hamburg. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch hier bei mir im Büro.
Da sind wir nämlich. Und mit Dirk Ahrens spreche ich über seine Arbeit bei der Diakonie, warum er Pastor geworden ist und über ein politisches Thema, das in Hamburg aktuell, muss man sagen, wieder auf der Agenda steht, Wohnungslot und Obdachlosigkeit und was man dagegen tun kann. Mein Name ist Dietmar Moltagen und ich arbeite beim Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir organisieren politische Bildung in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein und wir haben uns Friedrichs Flaschenpost ausgedacht. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an unsere rund 2.500 Hörerinnen und Hörer, die unseren ersten 8 Folgen gelauscht haben. Diese große Resonanz freut uns natürlich sehr und damit wir auch weiterhin senden, was euch interessiert, schreibt uns gerne eine Mail oder kommentiert auf Facebook, Soundcloud oder wo auch immer. Lieber Herr Ahrens, legen wir los. Am Anfang jeder Sendung steht eine Erinnerung an die eigene Schulzeit, weil das ein Ort ist, an dem wir alle, auch unsere Hörerinnen und Hörer, gewesen sind. Was für ein Fundstück aus der Schulzeit haben Sie uns mitgebracht?
Ja, meine Schulzeit war alles andere als erfreulich und deshalb habe ich schon Mühe gehabt, überhaupt ein positives Fundstück mir einfallen zu lassen. Ja.
Gleich mal ins Wespennetz gestochen.
Ja, aber allerdings, genau. Also wenn es irgendwas Unerquickliches in meinem Leben gibt, dann war es meine Schulzeit. Ich habe eher dann nochmal gedacht, wo ich wirklich was gelernt habe, ist bei mir in der Familie.
Okay.
Mein Vater war Bergmann und mein Großvater auch und das war eine Familie und ist es bis heute, die sich auch ständig mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigt und mit der Frage, wie man zu Rechten und zu einem anständigen Gehalt kommt, wie man gerechte Arbeit, also gerechte Bezahlung für gute Arbeit kriegt und so weiter. Das waren ständig Themen, auch internationale Gerechtigkeit und so, schon als Kind.
Und da haben Sie Prägungen mitgenommen, die Sie bis heute begleiten?
Da habe ich Prägungen mitgekommen, die mich bis heute begleiten. Das ist wie immer ambivalent, wenn man sowas aus der Kindheit mitgekriegt hat. Aber ich merke das schon heute, dass das nach wie vor eine wichtige Rolle spielt natürlich.
Vielen Dank. Und heute sind Sie, wie gesagt, Leiter des Diakonischen Werks Hamburg. Wir sitzen in Ihrem Büro. Sie haben uns schon begrüßt als Hausherr. Das ist total nett. Ich muss zugeben, ich habe mir Ihr Büro größer vorgestellt. Das ist gar nicht so riesig. Unsere Hörerinnen und Hörer können es ja nicht sehen. Deswegen beschreibe ich es kurz. Relativ normaler Raum mit so einem halbrunden Schreibtisch zum Fenster hin. Wir sitzen an so einem Besprechungstisch. Es hat einen kleinen Balkon vor dem Büro, wo man angrillen kann, haben Sie gesagt.
Ja, das ist der eigentliche Hit des Büros.
Ja, fantastisch, fantastisch. Und der Blick ist ganz schön, muss man sagen. Man sieht eine Kirche. Ja. Welche Kirche ist das hier in Altona?
Das ist hier St. Petri in der Schillerstraße.
Ah, ja,
wenn
wunderbar.
Man aus dem anderen Fenster guckt, kann man auf die Christianskirche gucken.
Sehr schön, sehr schön. Also von Kirchen umgeben, das passt
von
auch ganz
Kirchen
gut
umgeben,
in der Diakonie. Die Diakonie Hamburg ist ziemlich groß, aber vielleicht ist sie trotzdem nicht jedem unserer Hörerinnen und Hörer bekannt. Daher die erste Frage, können Sie vielleicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, was die sehr vielfältige Diakonie Hamburg eigentlich so an wichtigen Aufgaben macht hier in der Stadt?
Ja, wir machen fast alles im Bereich Soziales und Gesundheit. Wir haben bei uns Mitglieder 5 Krankenhäuser, wir haben eine ganze Zahl von Pflegeheimen, wir haben aber auch Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe und für Wohnungslose und. Ich sag mal so, dass eins der größten Mitglieder bei uns ist die Evangelische Stiftung Alsterdorf. Mhm. Die ist, glaube ich, gut bekannt mit 6.000 Mitarbeitenden hier in der Stadt. Also ein richtig großer Player. Und dann haben wir aber auch ganz kleine Initiativen in Ottensen oder so mit einer halben Sozialarbeiterstelle. Und den Laden insgesamt zusammenzuhalten mit in Hamburg insgesamt, wir haben mal überschlagen, es müssten knapp 22.000 Köpfe Mitarbeitende sein, die in diakonischen Einrichtungen arbeiten.
22.000, sehr beeindruckend.
Knapp, so, ja, genau. Und das zusammenzuhalten und zu repräsentieren, das ist mein Job, ja.
Spannend. Sie sagen von ganz groß bis ganz klein und irgendwie läuft es dann hier in diesem Haus in der Königstraße, sitzen wir unweit der gleichnamigen S-Bahn-Station zusammen. Kommen wir genauer zu Ihnen und was auch so in diesem Büro passiert. Was genau sind Ihre Aufgaben als Landespastor? Das ist ja ein spannender Titel.
Ja, das ist ein spannender Titel. Den Titel habe ich deshalb, weil ich eben Pastor bin und weil über meine Person als Pastor eben auch eine Verbindung zur Nordkirche gehalten wird. Ich bin Pastor der Nordkirche.
Ja.
Und habe insofern so eine Brückenfunktion zwischen Diakonie und Kirche. Und damit ist auch schon eine meiner Hauptaufgaben beschrieben. Darüber hinaus ist das hier ein Haus mit knapp 300 Mitarbeitenden. Das leite ich zusammen mit einem insgesamt vierköpfigen Vorstand.
Ja.
Und dann bin ich natürlich zuständig als für die gesamte Mitgliedschaft, also als Repräsentationsfigur, als Integrationsfigur, aber eben auch als Verhandler.
Also von dem Kleinen in Ottensen mit der halben Stelle bis zu Alsterdorfer Großinstitution.
Okay. Richtig. Also gemeinsame Interessen herausfinden, Impulse geben, was jetzt dran ist und wie man das voranbringen kann und so weiter. Mhm. Spannende Aufgabe.
Und Sie haben es schon gesagt, ist ja doch ein ziemlich riesiger Laden, die Diakonie Hamburg, wenn man mal alles zusammenzählt. Ist man dann eigentlich, wenn man an der Spitze so eines großen oder Unternehmens, kann man ja schon fast sagen, steht, eigentlich dann am Ende des Tages mehr Pastor oder mehr Manager?
Ich hoffe beides gleichzeitig. Außerdem ist es kein Unternehmen, sondern es ist ein Verband.
Okay. Ne?
Also die Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, die sind natürlich selbstständig unterwegs und wir mändeln sozusagen immer gemeinsame Interessen aus und gucken, wie wir gemeinsam auftreten und so weiter. Das ist schon anspruchsvoll. Aber ich finde die theologische Grundlegung, also warum machen wir das als Kirche und was ist das Evangelische an Diakonie, das finde ich schon extrem wichtig, insbesondere jetzt in Zeiten, wo wir natürlich viel diverser werden, auch in unserer Mitarbeiterschaft.
Diverser im Sinne auch von religiös divers?
Natürlich, auch religiös divers.
So, also man kann als muslimischer Mann oder Frau Mitarbeiterin der Diakonie sein?
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
Spannend. Und Sie haben gesagt, gerade selber gefragt, was ist so das Evangelische an Diakonie? Haben Sie eine kurze Antwort für unsere Hörerinnen und Hörer?
Nee, eine richtig kurze Antwort gibt es dazu
natürlich nicht. Dann eine mittellange.
Aber eine mittellange, ja. Also wir haben hier sehr lange gearbeitet über einerseits interkulturelle Öffnung, die wir unbedingt brauchen, damit wir auch attraktiv und interessant sind für Menschen aus anderen kulturellen Zusammenhängen und religiösen Zusammenhängen und der Stärkung des evangelischen Profils auf der anderen Seite. Das bedingt sich ja gegenseitig. Ja. Ne? Und dabei ist uns deutlich geworden, sehr deutlich geworden, dass wir gerade auch dieses sich öffnen und andere Menschen einladen, mitzuwirken an dem, was wir die liebevolle Zuwendung Gottes zu dieser Welt und seinen Geschöpfen nennen, dass das ein Kern evangelischen Handelns ist. So, also, und das jeweils auszubalancieren, das ist eine meiner wirklich sehr, sehr schönen Aufgaben. Und ich habe den Eindruck, wir werden hier immer bunter.
Ja.
Wir werden aber auch interessanterweise in gewisser Weise religiöser. Also dadurch, dass viele Menschen kommen, die jetzt nicht immer schon evangelisch waren und nicht konfirmiert sind oder so, kommen ganz neue Fragen auf, weil die natürlich nochmal in besonderer Weise nachfragen, wo bin ich denn hier eigentlich?
Und was ist hier eigentlich evangelisch?
Genau, und was ist hier anders als bei mir? Und, so. Und das ist sehr spannend, ja.
Klingt gut. Und ein bisschen höre ich jetzt tatsächlich schon so ein paar Prägungen aus Ihrer familiären Historie heraus, wenn es auch um Aushandlung von Prozessen geht, Interessensaushandlung.
Ja, klar.
Prozessen. War denn eigentlich jetzt für Sie persönlich so Arbeit in der Diakonie immer schon so ein Traum als 16-Jähriger auf dem Schulhof oder hat sich das mehr so ergeben in Ihrem Leben?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also was ich als 16-Jähriger geträumt habe, das kann ich nicht mehr so richtig erinnern. Aber es war ganz bestimmt nicht das, was ich heute mache.
Okay.
Und auch als ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren, da war eigentlich auf meinem inneren Plan eher das Thema weltweite Gerechtigkeit. Und ich habe mich sehr intensiv mit Theologie der Befreiung in Lateinamerika beschäftigt. Ich habe mich mit Anti-Apartheid-Theologie, mit dem Kairos-Papier in Südafrika beschäftigt und so. Das waren meine großen Themen. Und wenn ich irgendwas überhaupt nicht als Fantasie hatte, dann war das Gemeindepastor in Deutschland zu werden. Das,
was Sie aber auch waren zwischendurch, wir reden nachher noch.
Genau, drüber. Bin ich auch geworden. Das war im Übrigen auch eine ziemlich coole Zeit. Und Diakonie schon gar nicht.
Okay.
Und selbst auf der letzten Station, bevor ich zur Diakonie gekommen bin, war mein Bild von Diakonie eigentlich auch ganz viele Betten und ganz viele Zimmer und große Häuser und man ist irgendwie so rein managementmäßig unterwegs und ich dachte, ach nee, das will ich nicht. Und dann ist ein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier das Hilfswerk, die Leitung des Hilfswerks frei war. Und sagte dann, Mensch, da sind ganz viele tolle kleine Projekte wie Mitternachtsbus, ein Frauenhaus, da sind die andocken die Praxis für Menschen ohne Papiere und so. Und das ist doch alles genau das, wo dein Herz schlägt, also so die Dinge direkt am Menschen ran. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt echt interessant und habe mich beworben und merkwürdigerweise haben sie mich genommen. Ich hatte damals tatsächlich nicht viel Ahnung von Diakonie und 5 Jahre später bin ich dann Landespastor geworden und Vorstandsvorsitzender des Verbandes hier und jetzt finde ich es großartig.
Ja, spannend. Also es ist ja auch toll, wenn man mal sieht, dass ein Weg auch verschiedene Kurven schlagen kann und nicht immer
schon gleich. Klar, wir entwickeln uns ja, ne? Wenn alles gut geht, entwickeln wir uns.
Ja, das absolut. Ist super. Absolut. Ja. Sie haben schon gesagt, die Diakonie gehört zur evangelischen Kirche, ist das größte und wichtigste Werk auch hier in Norddeutschland. Kirche ist ja nur wiederum auch so ein Thema, über das gerne mal öffentlich diskutiert wird. Und es wird auch viel Kritik ja immer wieder an Kirche geäußert. Wie gehen Sie selbst eigentlich damit um, wenn Kirche immer wieder in der Kritik steht?
Ja, also erstmal ist das völlig in Ordnung, dass hin und wieder Kirche in Kritik steht. Also alle Institutionen stehen hin und wieder in Kritik, müssen auch in Kritik stehen, damit sie sich reformieren, damit sie auf der Höhe der Zeit bleiben. Das geht ja Parteien und Gewerkschaften auch nicht anders. Und selbst Fußballvereinen geht das nicht anders. Die müssen auch immer in Bewegung bleiben und mit Kritik konstruktiv umgehen. Und ich bin persönlich ganz dankbar dafür, evangelischer Christ zu sein und evangelische Kirche zuzugehören. Wir sind manchmal etwas langsamer, dafür sind wir sehr viel demokratischer. Wir sind eben eine Organisation, die sich demokratisch aufbaut.
Ja.
Und das sind dann manchmal schwierige Prozesse. Da würde man sich manchmal mehr Geschwindigkeit wünschen, ja, in positive Veränderungen, aber gleichzeitig schätze ich das einfach auch sehr. Ich bin ein großer Fan von demokratischen und Rechtsstaat.
Und Sie vermissen keinen evangelischen Papst?
Nein, um Gottes Willen, im wahrsten Sinne des Wortes, bitte keinen Papst. Also das hat ja Gründe, dass wir evangelisch sind.
Okay. Und gab es schon mal so eine Situation, wo Sie persönlich auch dachten, meine Güte, ne, Sie haben gesagt, Kritik muss möglich sein, muss erlaubt sein. Jetzt hat hier die Kirche aber echt Murks gemacht, dass mich das auch persönlich angreift. Also die Stichworte wie Kindesmissbrauchsskandale, überwiegend katholische gab es ja aber auch in evangelischen Kirchengemeinden, wo man so auch selber an Grenzen stößt.
Nein, tatsächlich ist das ja so, dass die, wir haben ja hier in Hamburg, in Ahrensburg, mit heftigen Missbrauchsgeschichten zu tun gehabt. Das war schon verstörend. Das war auch für mich persönlich extrem verstörend. Und ich bin super dankbar. Und da muss man dann eben wieder die positive Seite sagen, weil Sie nun dieses Thema auch ansprechen, dass wir hier mit einer Bischöfin, Kirsten Fers, jemand haben, die sich diesem Thema so offensiv und mit so viel Herz und so viel Verstand zuwendet.
Sagen Sie vielleicht ganz kurz, was Kirsten Fers in dem Zusammenhang macht?
Naja, die hat im Grunde genommen die ganze Aufarbeitung geleitet, gibt jetzt wichtige Impulse für die EKD, wie wir das machen können, hat persönlich ganz viele Gespräche geführt, die gerade für Betroffene, glaube ich, auch sehr hilfreich waren, so dass ich unterm Strich bei aller Betroffenheit und ehrlich gesagt, ich habe manche Berichte gehört, wo mir echt die Tränen gelaufen sind, aber doch ganz, also man zufrieden ist natürlich das völlig falsche Wort, aber es ist, ja, ich bin dankbar dafür, dass wir mit Kirsten Fers jemand haben, die sich da so reinkniet und so das so gut macht und das mit guten Bündnispartnern macht, so dass ich das Gefühl habe, wir sind da auch deutlich weiter als manch andere Institution. Okay. Und will in diesem Zusammenhang nochmal sagen, Missbrauch ist natürlich ein Thema, das sich vor allen Dingen eben nicht in der Kirche abspielt, sondern vor allen Dingen in der Familie. Ja. Und auch, ich sag mal, in Institutionen, wo noch nach meiner Ansicht relativ wenig passiert ist, Sportvereine und so weiter. Und nach allem, was ich jetzt erfahren habe in den letzten Jahren, glaube ich, wäre es richtig gut, da jetzt auch hinzugucken, was nicht schön sein wird, vermutlich.
Ja, ja.
Ja, das muss man aushalten. Ja, und ein Thema, wo ich ganz persönlich heftig mit meiner Kirche gerungen habe, aber schon lange, ist die Tatsache, dass ich schwul bin und mir viele Jahre auch im Grunde genommen habe anhören müssen, ja, aber also du kannst hier Theologie studieren und aber du wirst hier nie Pastor werden.
Ja.
Das habe ich mir 18 Jahre lang angehört. Ich bin nie weggelaufen, habe immer gesagt, aber ihr werdet mich nicht los. Und zum Schluss hat sich das ja dann auch richtig gelohnt. Und insofern ist das für mich im Moment eine Geschichte, die einen guten Ausgang hat, was mich auch sehr freut. Aber das war nicht einfach, das muss man sagen.
Vielen Dank, dass Sie das auch so offen sagen, wo wie man auch mit schwierigen Situationen in der Kirche dann trotzdem umgehen kann und auch dabei bleiben kann.
Ja, für mich ist das entscheidend, dass man dabei bleibt. Mhm. Das gilt aber nicht nur für Kirche, das gilt auch für dieses Land, das gilt für diesen Staat, das gilt für den demokratischen Rechtsstaat. Dabei bleiben, mitreden, nicht einfach abhauen, sich einmischen, ist entscheidend.
Das war schon die erste Kurzpredigt von Dirk Ahrens heute bei
Friedrich Super. Flaschenhoff.
Sehr gut. Wir wollten über Obdachlosigkeit und Wohnungsnot in Hamburg sprechen. Das ist unser politisches Thema, was wir uns vorgenommen haben. Starten wir mit einer ganz praktischen Frage, die ich aus vielen Gesprächen mit Bekannten und Freunden kenne. Ist mir ehrlich gesagt auch gerade auf dem Hinweg mit der S-Bahn wieder passiert. Man wird so in der S-Bahn angesprochen, angebettelt von jemandem, der sagt, Mensch, ich bin obdachlos, hast du einen Euro oder ein paar Cent? Und das ist oft ja so ein bisschen unangenehm. Wir alle kennen die Situation. Situation. Ja. Viele fragen sich dann, sollte man eigentlich was geben oder ist das gar nicht so sinnvoll?
Naja, was heißt, ist das gar nicht so sinnvoll? Erstmal ist es natürlich, also es ist eine beklemmende Situation, das kenne ich auch. Ich kenne auch selber dieses Bedrängungsgefühl. Und natürlich ist es, sage ich mal, ein Anlass zur Nächstenliebe, also zu teilen. Und ich glaube, dass diese ganzen pädagogischen Überlegungen, ist das jetzt sinnvoll? Und was macht der Mensch damit und so? Das ist alles Quatsch. Also entweder man gibt was oder man gibt nichts und den Rest soll man bitte dann auch der Würde des einzelnen Menschen überlassen. Ja. So, das ist ja ein erwachsener Mann, meistens häufig auch Frau. Und die werden schon wissen, was damit sinnvoll zu machen ist. Ich habe mal von einem indischen Kollegen gehört, dass das irgendwie ganz, der hat sich angewöhnt, weil das ja auch in anderen Ländern ein Thema ist. Der hat immer morgens eine Tasche voll, in der Hosentasche voll mit Kleingeld. Und die verteilt er im Laufe des Tages und wenn das weg ist, dann ist es weg. Okay. Genau. So, das finde ich eine ganz praktikable Lösung. Ja. Habe ich jetzt für mich noch nicht so entdeckt, aber eigentlich müsste man das mal machen. Weil diese Situation, das kennen Sie ja auch, dass dann ist da jemand vor einem und man gibt nichts, weil man gerade irgendwie schlecht gelaunt ist oder unwirsch oder will jetzt das Portemonnaie nicht rausholen oder irgend sowas, diese ganzen Anlässe. Und hinterher hat man irgendwie ein doofes Gefühl und denkt, naja gut, also ich habe mir jetzt hier vielleicht gerade einen Pullover gekauft irgendwie für 50 Euro und da hätte ich jetzt 50 Cent für den Menschen jetzt auch noch gehabt, ne?
Spannende Idee mit der Hosentasche voller Kleingeld. Wenn es einer von euch macht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sagt gerne Bescheid, was ihr für Erfahrungen mit der Hosentasche voll Kleingeld in Hamburgs S- und U-Bahn gemacht habt.
Oh ja, das wäre interessant.
Obdachlosigkeit ist ein sehr sichtbares Thema in Hamburg. In der Innenstadt sieht man Menschen unter Brücken schlafen oder in Einkaufspassagen. Haben Sie eigentlich irgendeine Ahnung, wie viele Menschen das wirklich betrifft, die in Hamburg jetzt konkret obdachlos sind?
Naja, also wir haben so, nach neuesten Zählungen sind es etwas über 2000 Menschen, die in Hamburg wirklich überhaupt keine Wohnung haben und keine Unterkunft haben. Und darüber hinaus sind es natürlich sehr, 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 sehr viel mehr in öffentlicher Unterbringung und so weiter. Ja.
Und wie passiert das eigentlich, dass Menschen obdachlos werden? Es gibt ja einen Sozialstaat und Hartz IV und solche Sozialleistungen, die es ja eigentlich verhindern sollen.
Ja, das ist so. Wir merken aber doch auch an einigen Stellen, dass Menschen teilweise unfähig sind, aufgrund ihrer biografischen Situation sich die Hilfe zu holen, die sie brauchen. Und dann plötzlich ist es passiert. Und tatsächlich ist, wenn sie irgendwann mal in der Kombination gelandet sind, dass sie keine Meldeadresse mehr haben und ihren Job verloren haben. Und meistens geht das ja irgendwie Hand in Hand. Dann ist im Moment für sie kaum was zu tun, muss man sagen. Also dann ist das ein sehr mühsamer Weg wieder zurück. Und das kann wirklich fast jedem blühen. Ne? Ich habe von einem Airbus-Ingenieur gehört, ja, der hat mir mal seine Geschichte erzählt, also der ist schon lange nicht mehr Airbus-Ingenieur, sondern war das mal und der hatte dann irgendwie ein Haus gebaut und sich damit finanziell ziemlich an den Rand gebracht. Das hat ihn extrem unter Stress gesetzt und in etwas schwierigeren Zeiten als heute bei Airbus ihn sehr unter Druck gesetzt, jetzt erfolgreich da zu bleiben und sein Gehalt möglichst auch zu optimieren, damit er dieses Haus weiter bezahlen kann. Ja. Dieser Stress hat zu totalen Eheschwierigkeiten geführt. Irgendwann ist seine Frau verschwunden. Er hat angefangen zu trinken. Dann irgendwann konnte er das Haus nicht mehr bezahlen. Und also so eine richtige Absturzgeschichte. Genau. Von jemandem, der von sich selber immer gesagt hätte, sowas kann mir gar nicht passieren. Also das ist wirklich, mittlerweile geht es ihm wieder ganz gut und hat einen Entzug gemacht und hat auch seine eigene Wohnung und so. Aber weit entfernt von dem, was früher mal war.
Sie hatten, als wir uns vor der Sendung unterhalten haben, ein bisschen geplant haben, worüber wir sprechen wollen, auch gesagt, dass Ihnen nicht nur das Thema Obdachlosigkeit, sondern auch das Thema Wohnungsnot wichtig ist. Und Sie haben auch ja als Diakonie gemeinsam mit der Caritas und dem Verein Mieter helfen Mieter im August 2019 eine Kampagne gestartet. Einfach wohnen heißt diese Kampagne. Sie läuft noch bis zur Bürgerschaftswahl. Worum geht es da eigentlich? Warum ist Wohnungsnot oder hängt das mit Obdachlosigkeit zusammen? Ist das auch ein wichtiges Thema, über das wir sprechen sollten?
Also natürlich hat Wohnungsnot und Obdachlosigkeit gehören zusammen, aber nicht immer nur zwingend so. Und wir haben einfach entdeckt hier, dass es trotz der großen Bautätigkeit, die es hier in Hamburg gibt und trotzdem der Senat als einer der ersten in Deutschland überhaupt dieses Thema offensiv angepackt hat, in einem bestimmten Spektrum zu wenig ankommt. Also Menschen, die wirklich dringend Wohnraum brauchen, die haben es manchmal schwierig. Wir haben im letzten Jahr 12.000 Haushalte gehabt, die dringend Wohnraum brauchten und nicht versorgt werden konnten.
Die waren dann nicht obdachlos, aber hatten schwierige, prekäre Wohnsituationen.
Ja, genau, prekäre. Also ich sag mal so Beispiele, damit man sich nicht immer nur so den klassischen Obdachlosen vorstellt. Ja. Das ist das Ehepaar, das sich scheiden lässt und auseinanderziehen will. Das ist der 25-jährige Sohn, der endlich bei seinen Eltern raus will. Das ist aber auch das junge Ehepaar, das Zwillinge bekommen hat und jetzt zu viert in einer Einzimmerwohnung wohnt. Das ist der Rollstuhlfahrer, der eigentlich kein Rollstuhlfahrer war, sondern erst nach einer OP einer ist und jetzt im vierten Stock ohne Fahrstuhl sitzt. Also solche Geschichten sind das zum Teil.
Ja, das ist gut, da kann man sich mehr drunter vorstellen.
Genau, da kann man sich mehr drunter vorstellen. Und davon haben wir eben, wie gesagt, 12.000 Haushalte letztes Jahr nicht versorgen können. Und diese Zahl finde ich definitiv zu hoch. Und dann muss man sagen, darüber hinaus, das merken wir auch im Bereich Fachkräftemangel und so weiter, dass Menschen wie, also die den Laden hier am Laufen halten, und ich nenne mal so einfach so die klassischen Klischeeberufe von der Krankenschwester über den Erzieher, über die Polizistin und den Feuerwehrmann und so weiter, dass die sich ja kaum noch leisten können, hier in Hamburg zu wohnen. Und das muss natürlich dringend geändert werden. Und das ändert sich nicht, und das war im Grunde genommen der Auslöser unserer Kampagne, durch den sogenannten Drittelmix. Das ist spürbar. Also der Senat hat ja mal gesagt, wir bauen, damit die Investoren sich auch engagieren, machen wir einen Drittelmix. Die können ein Drittel frei verkaufen und sie können ein Drittel normale Mietwohnungen haben und ein Drittel muss sozialer Wohnraum sein.
Das ist letztlich zu wenig für
den
Bedarf.
Das ist zu wenig. Wir wissen ja heute, dass 50% der städtischen Bevölkerung eigentlich ein Anrecht auf sozial geförderten Wohnraum hätte.
Genau, nun ist ja bald Bürgerschaftswahl. Es wird demnächst einen neuen Hamburger Senat geben. Was sind denn Ihre Vorschläge von dieser Kampagne Einfach Wohnen? Was müsste eine nächste Regierung da anpacken?
Na, das eine ist, dass wir sagen, also wenn man 50% sozialen Wohnraum braucht, dann sollte man auch 50% bauen.
Das ist irgendwie naheliegend.
Das ist irgendwie naheliegend und wir glauben auch nicht, dass deshalb gleich die Investoren in Scharen abhauen. Also wo sollen sie denn hin? Das ist, ich würde denken, da gibt es Möglichkeiten. Insbesondere, da ja die Freie und Hansestadt Hamburg eine der wenigen Städte ist, die noch über relativ viel Grund und Boden verfügt. Das heißt, sie kann entscheiden, an wen sie unter welchen Konditionen Grund und Boden vergibt. Und da wünschen wir uns sehr viel mehr Mut von der Stadt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich für die Menschen, die jetzt in Wohnungsnot sind, da hilft es natürlich nicht, dass in 5 Jahren
eine Wohnung irgendwelche
Wohnung gebaut ist, sondern da muss man jetzt Hilfen finden. Und da glauben wir, dass es richtig gut wäre, mehr in den Saga-Bestand aufzunehmen von Menschen, die jetzt vordringlich wohnungssuchend sind.
Saga ist die Hamburger stadteigene Wohnungsbaugenossenschaft, für die es nicht kennen.
Genau, und das ist ein großartiges Unternehmen und ist eine großartige Chance für diese Stadt, dass sie dieses Unternehmen hat und es sollte sie stärker nutzen an dieser Stelle. Und dann gibt es die sogenannten Freistellungsgebiete. Also wir haben in Hamburg immer noch Gebiete, in denen sozial gebundener Wohnraum ist, der aber von der Sozialbindung freigestellt ist. Das heißt, der darf auch an andere, an Besserverdienende vermietet werden. Und ich finde, das können wir uns im Moment echt nicht mehr leisten.
Angesichts des hohen Bedarfs.
Genau, das müsste geändert werden.
Okay. Ja. Spannend. Es ist ja auch politisch ein bisschen was passiert. Jetzt in den letzten Sitzungen der noch laufenden oder der jetzt gerade zu Ende gehenden Legislaturperiode hat die Bürgerschaft vor wenigen Wochen ein Maßnahmenpaket gegen Obdachlosigkeit verabschiedet. Unter anderem wurde verabschiedet, dass es spezielle Hilfe für suchtkranke Menschen geben soll, ein Ankunftshaus für arbeitssuchende Menschen aus Osteuropa, unter anderem auch den Neubau der Übernachtungsstätte Peak Ass für männliche Obdachlose und noch ein paar andere Maßnahmen. Ihr Kommentar dazu, war das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung?
Natürlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung und gleichzeitig bin ich ein bisschen skeptisch, weil nun jahrelang irgendwie nicht so richtig was passiert ist. Und jetzt so kurz vor der Wahl kommt es in die Bürgerschaft. Ich hoffe, das ist nicht nur Ankündigungspolitik, weil natürlich entscheidend ist, dass der Senat sich das dann auch genau so vornimmt.
Also der nächste, wenn er gewählt ist.
Genau, der nächste Senat, der ja vermutlich ziemlich ähnlich sein wird wie der gegenwärtige. So sieht es gerade aus.
Genau, wir zeichnen aus, noch ein paar Tage vor der Wahl. Blicken wir noch einmal genauer auf die Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 habe ich gefunden, die hat gezeigt, dass viele obdachlose Menschen in Hamburg EU-Bürger sind, die in Hamburg nach Hamburg gekommen sind, um hier Arbeit zu suchen, aber eben keine gefunden haben und dann obdachlos geworden sind aus den Gründen, wie sie auch geschildert haben. Warum kann man eigentlich irgendwas speziell für diese Menschen tun, wo er wahrscheinlich auch noch sowas wie nicht die deutsche Sprache so perfekt können, dazu bekommt als Thema?
Ja, also erstmal muss man sich angucken, was das eigentlich für Menschen sind. Das sind tatsächlich überwiegend Männer, die mal hierher gekommen sind, um Arbeit zu finden und sich als Arbeitskräfte hier einzubringen und die dann manchmal Arbeit haben, dann aber unter ganz prekären Bedingungen, sodass sie sich Wohnen kaum leisten können. Und dann haben wir es auch mit jenen zu tun, die dann irgendwie gescheitert sind. Da gibt es ganz elende Geschichten, also von auf Baustellen gearbeitet, über Monate kein Gehalt gekriegt. Und dann haben wir es teilweise mit Männern zu tun, die zu stolz sind, irgendwie zurückzukehren, weil sie sich als gescheitert empfinden und immer noch die Hoffnung haben, was zu finden, aber längst elend auf der Straße vegetieren. Also ganz üble Geschichten. Und das Problem ist, dass durch ihre EU-Mitgliedschaft im besonders erstaunlich, also besonders wenig Rechte haben im Sozialen und besonders im Allgemeinen eben auch nicht krankenversichert sind und so. Und
ist das denn auch eine Menschengruppe, mit der die Diakonie jetzt ein Projekt hat, was Sie vielleicht kurz erzählen können?
Ja, eine ganze Zahl. Also wir haben uns da sehr drauf spezialisiert und haben gesagt, also wir haben eine Beratungsstelle, Hoffnung für Osteuropa. Unser Diakoniezentrum für Wohnungslose ist mit Muttersprachlern in Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch und so eingerichtet. Also wir haben uns auf diese Gruppe von Menschen besonders eingestellt. Und dabei ist uns auch nochmal deutlich geworden, dass das eine richtig schwierige Geschichte ist, weil wir glauben, dass die Wirtschaft in unserem Land und auch in Hamburg von dieser Gruppe Menschen besonders profitiert. Manchmal auch in einer Weise profitiert, wie sie eigentlich legal nicht vorgesehen ist. Und dass wir eigentlich dann auch die Verpflichtung hätten, diesen Menschen nochmal in besonderer Weise zu helfen. Deshalb finde ich zum Beispiel diese Idee mit einem Ankunftshaus oder Arbeiterhaus, Arbeiterwohnheim oder wie immer man das nennen will, eigentlich eine gute Idee.
Okay. Ja. Und Sie haben es vorhin schon kurz gesagt, das Stadtbild wird eher geprägt von männlichen Obdachlosen, aber es gibt natürlich auch obdachlose Frauen, die auch nochmal besonders gefährdet sind, oder?
Inwiefern besonders gefährdet?
Also ich könnte mir vorstellen, dass eben sozusagen Gewalt gegen obdachlose Frauen oder eben auch sexuelle Ausbeutung natürlich oder sowas dann ein Thema ist, was wahrscheinlich stärker jetzt noch Frauen betrifft als Männer?
Ja, sexuelle Ausbeutung natürlich. Das ist stärker ein Frauenthema, wobei diese Frauen nicht immer unbedingt obdachlos sind oder so. Das ist dann nochmal ein ganz eigenes Themenfeld. Wir sind da engagiert, zum Beispiel mit dem Sperrgebiet als Beratungsstelle und als Prostitutionsberatungsstelle. Mhm. Ja.
Also es gibt ja viele langjährige Projekte, die auch mal aus der Diakonie Hamburg hervorgegangen sind. Beispielsweise das Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer wissen es übrigens.
Ich bin sehr stolz darauf, da Herausgeber zu sein.
Wollte ich gerade sagen. Das war mir jetzt auch nicht klar, muss ich zugeben, bis ich es gelesen habe in der Vorbereitung, dass tatsächlich Sie auch nach wie vor der Herausgeber sind und die Diakonie ja auch nach wie vor Mehrheitseigner von Hinz und Kunst ist. Aber es gibt auch andere Dinge, Sie haben schon kurz erwähnt, den Mitternachtsbus oder auch das Winternotprogramm, wo so Winterunterbringung oft ja an Kirchen Gemeinden untergebracht werden. Also kann man sagen, dass das Thema Obdachlosigkeit schon eine spezielle Rolle für auch die normalen evangelischen Kirchengemeinden in Hamburg spielt?
Ja, natürlich und auch schon immer. Hm. Also das ist ja im Grunde genommen schon fast eine Tradition über Jahrhunderte, dass natürlich Menschen, die damals waren es die Berber, die irgendwie durchs Land wanderten oder so, dann im Pfarramt klopften oder klingelten und sich was zu essen holten oder ein bisschen Geld oder so. Insofern gibt es traditionell eine große Nähe zu diesem Thema. Im Übrigen ja auch in einer gewissen Weise biblisch. Also also Jesus selber ist ja so jemand gewesen, der herumgezogen ist und in gewisser Weise vielleicht nicht klassisch obdachlos war, aber doch
ohne festen Wohnsitz.
Könnte man sagen, genau, so hat er sich ja auch selber beschrieben. Ja. Insofern gibt es da irgendwie auch eine innere Affinität.
Ja, ja. Ja. Und was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen? Was kann man eigentlich selber tun, wenn man jetzt diese Sendung hört und sagt, Mensch, das Thema ist doch eigentlich ein wichtiges, ich möchte mich irgendwie engagieren?
Naja, es gibt eine ganze Menge Initiativen und Orte, wo man sich engagieren kann. Da würde ich immer erstmal jetzt im Internet gucken, wer sowas an Möglichkeiten des freiwilligen Engagements anbietet. Und darüber hinaus finde ich einfach wichtig, dass wir in unserer politischen Verantwortung, also unsere politische Verantwortung auch ernst nehmen und sagen, wir haben eine Verantwortung bei der Wahlentscheidung, die wir treffen, nicht nur darauf zu gucken, also wie ist jetzt gerade meine Kasse besonders voll und wie geht es gerade mir besonders blendend, sondern auch zu gucken, wie halten wir diese Gesellschaft zusammen? Also wer von den Menschen, die da zur Wahl stehen, vermittelt mir besonders glaubhaft, dass er wirklich niemanden zurücklassen will und nicht einfach nur auf die Rechte des Stärkeren setzt, sondern sagt, hier, wir brauchen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Das fände ich übrigens auch die große Herausforderung für die Zukunft, wenn ich das sagen darf. Mhm. Wir stehen ja vor zwei schwerwiegenden Transformationsprozessen weltweit. Das eine ist Digitalisierung, das andere ist das alles, was wir zum Thema Klimaschutz machen müssen. Und diese beiden Transformationsprozesse werden uns ordentlich durchrütteln. Denn der eine ist ja sogar ein überlebenswichtiger Prozess zum Thema Klimaschutz. Und wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Wir haben keine Ahnung, welche Härten das noch von uns verlangt. Und ganz sicher wird es Gewinner und Verlierer geben. Das alles ahnen wir gerade erst. Wir sind ja überhaupt erst am Anfang dieser beiden Prozesse. Beide Prozesse sind unumkehrbar, davon bin ich überzeugt. Und wie gesagt, einer ist sogar lebenswichtig. Ja. Wenn man diese Prozesse erfolgreich gestalten will und wenn man da wirklich vorankommen will, dann wird der Schlüssel dazu sein, dass wir das Soziale wieder nochmal richtig ernst nehmen. Mhm. Ich habe ein bisschen mit Erschrecken gemerkt in den letzten Wochen, jetzt auch vor dieser Wahl, es wurde viel diskutiert darüber, ob jetzt Autos in der Innenstadt fahren sollen. Das ist alles ein schönes Thema, diskutiere ich auch gerne mit. Aber es sind nicht unsere Überlebensthemen im Moment. Und dass viele soziale Fragen kamen mir sehr wenig vor, viel zu wenig. Wenn wir die Transformationsprozesse erfolgreich bestehen wollen, dann müssen wir diese Gesellschaft zusammenhalten. Und dann wäre es zum Beispiel sehr angesagt, ich sag mal, unter Klimaschutzgesichtspunkten ist es sehr angesagt zu sagen, wir brauchen einen Masterplan Bekämpfung der Armut in Hamburg. Damit wir glaubhaft der Gesellschaft versichern können, wir gehen hier gemeinsam, wir gehen wirklich gemeinsam einen vielleicht harten Weg, aber wir lassen niemanden zurück, du kannst dich drauf verlassen, wenn du in Not kommst, sind wir da. Das wäre, finde ich, ein zukunftswirksames politisches Angebot.
Spannend. Vielen Dank für diesen Ausblick. Wir haben über Obdachlosigkeit und Wohnungsnot geredet. Am Ende sind wir bei sehr grundlegenden Fragen wie Klimaschutz und eben auch Kampf gegen Armut, Zusammenhalt der Gesellschaft angelangt. Vielen Dank bis hierhin. Wir wollen wie immer bei Friedrichs Flaschenpost auch noch ein bisschen den Menschen, dem ich jetzt in dem Fall gegenüber sitze, etwas näher kennenlernen. Und in jeder Sendung gibt es ein Spiel, nämlich Friedrich fragt. Das spielen wir jetzt zum Ende der Sendung auch noch und ich stelle 10 Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten ganz spontan, okay? Mhm. Dann los. Meer oder Berge?
Meer.
Bei Büchern lieber ein Roman oder ein Sachbuch?
Im Moment Sachbuch.
Am freien Abend lieber ins Restaurant oder kochen zu Hause?
Restaurant.
Das muss jetzt sein. HSV oder St. Pauli?
St. Pauli.
Sind Sie eher spontan oder eher organisiert?
Organisiert spontan.
Okay, lass ich gelten. Der Weg zur Arbeit mit Bus und Bahn oder mit Auto?
Bus und Bahn.
Morgens erstmal in Ruhe einen Kaffee oder erstmal der Blick aufs Handy und die Nachrichten checken?
Tee.
Aber keine Nachrichten.
Danach oder währenddessen.
Musik in der Kirche, lieber ein Choral mit Orgel oder ein Gospel mit Klavier?
Oh, die finde ich beide gleich toll.
Na gut, lasse ich auch gelten. Im Meeting in der Diakonie, lieber alles ausdiskutieren oder lieber schnell eine Entscheidung treffen?
Alles ausdiskutieren und dann schnell entscheiden und das auch durchhalten.
Und die letzte Frage, welche wäre das schönere Amt für Sie? Papst oder SPD-Vorsitzender?
Ich möchte beides, glaube ich, nicht gerne machen.
Okay, ich spiele an auf Franz Müntefering, der damals als SPD-Vorsitzender wurde, gesagt hat, sei das schönste Amt neben dem Papst.
Also den Spruch habe ich nie verstanden. Ich finde, also Papst ist so unendlich einsam, muss das sein. Und SPD-Vorsitzende haben wir mittlerweile auch so viele Unglückliche erlebt, dass ich glaube, finde. Also vielleicht kann man auch mal einen anderen Job finden.
Sie wirken ja mit Ihrem jetzigen gar nicht so unzufrieden.
Nee, überhaupt nicht.
Vielen Dank für die Antworten. Wo wir jetzt gerade schon mal beim Thema Leben neben der Arbeit sind, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht hier in diesem Büro sitzen?
In meiner Freizeit bin ich, also ich liebe es, ins Theater zu gehen. Ich liebe es auch zu lesen. Ich gehe sehr gerne spazieren, besuche Museen, Ausstellungen und so weiter und reise auch sehr, sehr gerne.
Apropos Reisen, das passt gut zu meiner nächsten Frage. Gehen Sie denn, wenn Sie auf Reisen sind, so als Profi-Christ dann auch mal privat in der Kirche und gucken sich die an? Oder haben Sie das genug hier?
Natürlich.
Natürlich, weiß ich nicht.
Ja, doch, finde ich schon. Also ich bin ja Christ nicht als Profi, sondern als Mensch, der ich bin.
Das ist gut, das wollte ich mich nochmal darauf hinaus. Sie hatten ja vorhin schon kurz angedeutet, dass eigentlich Gemeindepastor zu werden nie so Ihr Traum war eigentlich. Ja, dann sind Sie es aber doch geworden. Sie waren jetzt einige Jahre Gemeindepastor in der Christuskirche am Wandsbek-Markt.
Nee, Kreuzkirche in Wandsbek. Und die ist auch nicht am Markt, sondern im Eichtalpark.
Ach, dann habe ich das falsch, okay. Ja. Also nochmal richtig, Kreuzkirche im Eichtalpark, Entschuldigung. Jawohl, genau. Und wie anders oder wie ähnlich ist das eigentlich, Gemeindepastor in Hamburg zu sein oder jetzt für die Diakonie zu arbeiten?
Das ist tatsächlich extrem anders. Also als Gemeindepastor sind Sie ja doch für, ich sag mal, im Grunde genommen für eine dörfliche Struktur zuständig, selbst in einer Großstadt. Sie haben bestimmte Bezugspersonen, sie gestalten gemeinsames Leben. Und die eigentliche Herausforderung beim Gemeindepfarramt ist, dass sie Privates und Professionelles kaum trennen können. Also, dass sie gehen einkaufen und treffen Gemeindeglieder und kommen mit denen ins Gespräch. Sind sie dann jetzt dienstlich oder sind sie privat? Ja. Was ist das? Also, Leben mit Menschen teilen, das finde ich eine tolle Herausforderung. Am Gemeindepfarramt habe ich sehr geliebt. Ich habe im Übrigen auch sehr geliebt, Gottesdienste mit vielen Menschen zu feiern, auf unterschiedliche Art und Weise. Hier ist dann insofern das Gegenteil, als ich ja, wie Sie vorhin sagten, Profi-Christ. Also hier empfinde ich mich tatsächlich nicht als Profi-Christ, aber sehr professionell. Das ist natürlich sehr viel distanzierter. Ja. Das müssen Sie auch sein. Sie haben eine viel höhere Leitungsverantwortung. Sie dürfen nicht so darauf angewiesen sein, dass alle Sie immer nett finden. Mhm. Das ist nicht Teil der Jobbeschreibung. Gut, wenn das klappt, aber es ist nicht Teil der Jobbeschreibung.
Nochmal zurück zur Supermarktszene. Also das stelle ich mir persönlich ja immer unglaublich anstrengend vor. Und dass man eigentlich nie fertig ist mit der Arbeit, weil man ja immer einen Menschen treffen kann. Das ist das eine, was ich am Pastorenamt herausfordernd und auch bewundernswert finde. Das andere ist ja auch, dass doch wahrscheinlich immer extrem hohe moralische Ansprüche gestellt werden. Ja. Also ein Bekannter von mir hat mal gesagt, Pastoren, die sollen das Leben führen, was mir selber moralisch zu anstrengend ist, damit es wenigstens irgendwer tut. Ja. Haben Sie das auch so erlebt?
Ich habe, glaube ich, also zusammen mit meinem Mann und dann auch unserem Sohn sehr transparent gelebt und wir haben gar nicht versucht, irgendwas zu verbergen und irgendwelche Gardinen zuzuziehen und so, haben gesagt, das ist sowieso total transparent und dann sollen die Leute noch gucken und irgendwann langweilen sie sich und dann gucken sie auch nicht mehr. Und so war es auch. Hat auch geklappt.
Spannend. Zum Schluss eine letzte Frage. Wir haben schon eigentlich drüber gesprochen, aber ich wollte gerne nochmal zum Ende dieser Sendung, wo wir viel auch über die Aufgaben der Diakonie, über Obdachlosigkeit und Wohnungsnot gesprochen haben, nochmal auf den zentralen christlichen Wert der Nächstenliebe zurückkommen. Sie haben ihn schon mehrfach erwähnt, aber nochmal die Frage, was bedeutet Nächstenliebe für Sie ganz persönlich und jetzt eben auch unabhängig von den tollen Werken, die jetzt die Diakonie professionell tut?
Ja, Nächstenliebe bedeutet erstmal, dass der Nächste, also mein Mitmensch, das gleiche Recht hat zu leben und sich zu entfalten, die gleiche Würde hat und seine Persönlichkeit entfalten darf und soll, wie ich das auch kann und darf und soll.
Und sehr freiheitlich.
Und das heißt, nächstenliebend bedeutet, sich genau darin zu unterstützen. Also ich unterstütze dich darin, dass du stark wirst. Ja.
Vielen Dank. Schon wieder sind wir am Ende einer Sendung angekommen. Zum Schluss dieser Sendung gibt es, auch das wie immer bei diesem Podcast, die Aufgabe, eine eigene Flaschenpost zu schreiben. Das müssen Sie jetzt also noch tun. Heute ändern wir diese Idee im Vergleich zu den bisherigen Folgen ein bisschen ab. Bitte schreiben Sie heute mal eine Flaschenpost an unsere Hörerinnen und Hörer. Was sollten diese wir alle zum Thema Obdachlosigkeit und Wohnungsnot im Kopf behalten?
Ja, behalten Sie im Kopf, dass wir eine Politik brauchen, die dieses Land zusammenhält, die auch die Ärmeren im Blick hat, die möglicherweise auch Menschen im Blick hat, die jetzt nicht besonders beteiligt sind an politischen Prozessen. Mhm. Und nehmen Sie Ihre Verantwortung als Wählerinnen und Wähler, als politische Mitgestalter ernst.
Vielen Dank. Und es wird die letzte Sendung sein, die wir vor der Hamburger Bürgerschaftswahl ausstrahlen. Von daher war das ein sehr schönes Schlusswort dafür. Das war die 9. Folge von Friedrichs Flaschenpost. Heute aus Hamburg, aus der Diakonie Hamburg und im Gespräch mit Landespastor Dirk Ahrens. Die nächste Flaschenpost gibt es in 2 Wochen. Wir sind auch wieder zwischen den Folgen erreichbar. Wenn euch etwas stört oder ihr eine Idee für Friedrichs Flaschenpost habt, schreibt uns gerne an hamburg@fes.de oder auf unserer Facebook-Seite @fes.nord. Für heute war's das. Tschüss und vergesst nicht, wegschauen gilt nicht, wenn diese Gesellschaft eine bessere werden soll.
Okay, tschüss.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.